Willkommen zu einer weiteren Folge Zirkus Hotline, dein wöchentlicher Anruf einer echten Zirkusartistin von irgendwo aus der Welt. Heute aus Paris mal wieder. Ich bin nämlich dieses Wochenende nicht weggefahren, sondern hier geblieben. Ich habe viel zu organisieren, viel zu planen. Es ist viel passiert und ich habe viel zu berichten und ich freue mich schon total, diese Folge hier aufzunehmen. Es ist natürlich mal wieder Samstagabend. Mir ist auch schon eingefallen, dass heute ja die Uhr umgestellt wird auf morgen. Das heißt, umso später ich die Folge aufnehme, umso gefährlicher, dass mir sogar noch eine Stunde fehlt, bis die dann morgen früh um 6 Uhr rauskommt. Aber es ist noch gar nicht so spät. Ich bin heute etwas vernünftiger unterwegs. Es ist zwar der Abend, aber nicht der späte Abend. Und ich habe viele Themen, mit denen die ich mit euch besprechen möchte oder von denen ich euch erzählen möchte. Als allererstes möchte ich reingehen zu dem Thema von meiner eigenen Show und der Besichtigung von letzter Woche. Ich habe ja letzte Woche erzählt, ich war ja in Berlin und ich hatte dann einen Termin zusammen mit Sina, wo wir uns ein Theater angeschaut haben in Berlin, um meine erste Show zu spielen. Und das Theater war so cool, so schön, so gut. So, es war einfach perfekt. Von der Größe her perfekt, von wie man da sitzt perfekt, von der Bühne perfekt. Also natürlich müssen wir jetzt noch ein paar Details, ich gehe gleich mal in Details, aber so vom Vibe her, weißt du, man kommt einfach in den Raum rein und denkt sich so, boah, nice. Und hier können wir so eine kleine Pre-Show draußen vorbereiten. Wir haben ganz viele Ideen, wie das Ganze aussehen soll, was es alles geben soll. Und ich glaube halt, ja, der Vibe, das ist super wichtig. Genauso wie wenn man hier ins Moulin Rouge in Paris reinkommt und einfach in das Gebäude reinkommt, dann ist es einfach schon so urig und schön und gepolstert und man hat das Gefühl, man geht irgendwie in so eine andere Zeit rein. Das Theater, was ich jetzt gefunden habe, das ist modern und cool und hip und man hat wirklich das Gefühl, man ist so im Zeitgeist von heute und es passt genau zu meiner Vorstellung. Ich habe mir auch schon immer mal irgendwann gewünscht, sehr unwahrscheinlich, dass es passieren wird, aber ich habe mir immer mal gewünscht, ist ja voll cool, in einem Zirkuszelt zum Beispiel so Kinosessel zu haben, so Klappstühle oder so Doppelsitze im Kino. Und hier in diesem Theater gibt es Sitze, nicht alle, aber einige sind so Kinositze, so Klappsitze, richtig bequem und richtig cool. Und ich war so, ja, das ist eigentlich voll das Zeichen. Also die Besichtigung war richtig, richtig gut. Wir haben auch viele so Details gesehen, wie zum Beispiel die Bühne ist halt ein bisschen zu klein, wenn ich da auch Sia performen will. Das heißt, dann müsste man die Bühne erweitern, das sind weitere Kosten. Es gab viele, insgesamt sehr viele extra Kosten. Es war so, okay, wenn ihr einen Bildschirm haben wollt, dann kostet es so viel. Wenn der Bildschirm hoch und runter fahren soll, dann braucht ihr noch eine Automation-Person, die den hoch und runter fährt. Das kostet dann nochmal 500 Euro. Und wenn ihr ein Licht einfach nur anhaben wollt, dann ist es einfach so. Aber wenn ihr jemand haben wollt, der verschiedene Licht-Cues hat, die dann programmiert werden, dann sind es nochmal 500 Euro oder 1000 Euro oder alle Zahlen waren auch immer so große Zahlen. Und das hat sich dann so irgendwie summiert. So, wenn ihr das noch haben wollt, im Vorzelt zum Beispiel gab es so ein Fotoautomat, wo man Fotos machen kann. Und wenn ihr den haben wollt, nochmal 500 Euro. Das waren irgendwie so viele Kosten, wo jedes Mal war ich so, ja, will ich haben, will ich haben. Und ich war ja mit Sina da, die Show mit mir zusammen produziert. Und sie war so, schwierig. Weil sie halt mehr so die Budgets macht. Und ich bin halt mehr der kreative Teil, der sagt, ich möchte die beste Show der Welt machen. Und man muss natürlich am Ende des Tages irgendwo realistisch bleiben. Es ist meine allererste Show, die ich machen möchte. Es geht erstmal darum, zu gucken, wie viele Tickets werden überhaupt verkauft. Wie rechnet sich das Ganze? Wie können wir eine richtig gute Show auf die Beine stellen, die richtig qualitativ hochwertig ist, aber die halt nicht zu teuer ist in der Produktion, weil wir es halt gerade gesehen haben, also zum Beispiel alleine nur die Bühne zu vergrößern, ist halt ein großer Kostenpunkt. Aber wenn ich das nicht mache, wenn ich die nicht vergrößere, dann kann ich meine Seriennummer nicht spielen. Das heißt, dann ist auch die Qualität von der Show irgendwie nicht mehr so gut. Und das ist genauso diese Kalkulation, die wir halt jetzt machen müssen, beziehungsweise die wir im Laufe der Woche jetzt dann auch gemacht haben. Und wir haben ziemlich genau festgestellt, ich werde euch auch gleich mal noch eine kleine Sprachnachricht von Sina einspielen, die mir das ganz genau erklärt hat. Wir haben ziemlich genau festgestellt, dass wir am Ende des Tages wahrscheinlich gar nicht wirklich Gewinn machen werden, wenn wir eine erste Show machen, in der Vorstellung, in der ich sie jetzt gerade habe. Aber mir ist das irgendwie so ein bisschen egal. Also klar, natürlich möchte ich vor allem keinen Verlust machen. Das ist, glaube ich, so das größte Risiko, auf dem wir jetzt gerade so sitzen. Wenn halt alles ausverkauft ist, dann ist es so knapp kein Gewinn da. Aber wenn sich's nicht verkauft, dann haben wir halt einen großen Verlust. Und das ist jetzt irgendwie so der Teil, wo man sagt, natürlich, okay, das ist vielleicht wirtschaftlich nicht ganz so klug. Auf der anderen Seite habe ich halt das Gefühl, das ist irgendwie so der nächste Schritt, der am meisten Sinn macht. Und ich weiß ja, dass ihr zu meinen Shows kommt, wenn ich irgendwo in einer anderen Produktion spiele, in irgendeinem anderen Zirkus, in irgendeiner kleinen Stadt, also jetzt irgendwie in Mannheim, waren ja irgendwie 3600 Leute da. Und deswegen denke ich mir so, naja, wenn es jetzt meine eigene Show ist, also noch mehr Lea und weniger Zirkus, von Zirkus Lea, mehr Lea und weniger Zirkus, dann könnte ich mir halt vorstellen, dass es noch mehr Leute interessiert. Und wenn das Ganze in Berlin stattfindet, in einer Stadt, die groß ist, die auch mehr Leute hat, dass es eigentlich sich verkaufen muss. Aber ich zeige euch mal, ich spiele euch mal ein, was mir die liebe Sina gesagt hat als kleines Feedback, nachdem wir uns das Ganze angeguckt haben und dann nochmal ein bisschen durchgerechnet haben.
Hello, hello. Ich hoffe, du bist wieder gut in Paris angekommen. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht, meine Hausies. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Du hast noch einen Tag Zeit. Ich habe dir ja schon diese Excel-Kalkulation jetzt einmal final geschickt. Also es ist auf jeden Fall eine Challenge. Und soweit ich das jetzt sehe, können wir, also ohne Partner, nur rein mit Ticketeinnahmen wird sich die Show mit dem, was wir vorhaben, nicht rechnen. Also wir werden da wahrscheinlich Minus machen oder auf Null rauskommen. Ja, unabhängig davon, ob wir uns beiden dann Geld rausnehmen oder uns selber bezahlen oder ob wir sagen, wir arbeiten erstmal for free, weil sonst einfach die Show zu teuer wird. Also es ist bei den Ticketpreisen da echt schwierig, weil wir ja auch noch Provisionen abgeben müssen. Zum Glück sind es nur 7% Umsatzsteuer, das habe ich jetzt nochmal gecheckt, weil wir ja in dem Sinne Theater-Comedy sind. Und die Tickets sind nur auf 7% versteuert. Heißt, das wäre nämlich für die Gäste ja auch nochmal ein Thema. Weil dementsprechend sind die Tickets halt günstiger oder teurer. Und die 7% helfen uns da auf jeden Fall schon mal, dass wir da nicht auf so irgendwelche immensen Ticketpreise kommen. Aber wenn wir jetzt, sage ich mal, bei diesen 50 € pro Ticket circa roundabout bleiben wollen, dann müssen wir auf jeden Fall mit Partnern arbeiten. Was ich auch machen würde, weil ich finde nicht, dass die Community und die Leute, die kommen, am Ende das komplett mit ihrem Geld finanzieren sollten, müssten, sondern dass wir da eine andere Alternative finden. Ich würde dementsprechend jetzt mal das ganze Board aufsetzen, dass wir da mal auf Partnersuche gehen können und halt die wir jetzt schon im, mit denen wir einfach schon eine engere Bindung haben, mal zuerst anhauen. Ich glaube auch, es ist eigentlich ein spannendes Projekt, weil wir ja wirklich eine enge Zielgruppe haben an jungen Frauen und es soll ja auch eine empowernde Show sein, wo ja jeder auch was mit nach Hause nehmen soll. Also es wird ja nicht nur dieses, hey, ich setze mich hin und lass mich berieseln von artistischen Programmen wie bei einem Zirkus oder so, sondern du sprichst ja viel und das sind ja auch Teile deiner Keynote dabei und es geht ja wirklich um, hey Leute, macht was ihr wollt und lebt eure Leidenschaft aus und ne, also das ist ja unser Ziel am Ende auf der Bühne, die Leute auch einfach zu bewegen und dass die alle fürs Leben was mitnehmen können, dieses ganze Inspirationsthema. Genau, also das wäre so der eine Punkt. Heißt, wenn wir jetzt den Vertrag fertig machen und unterschreiben wollen, dann unterschreiben wir auf jeden Fall ein Minusgeschäft. Status quo Stand jetzt. Das muss uns nur bewusst sein, dass wir wahrscheinlich am Ende drauf zahlen. Wir können natürlich auch Dinge streichen, was ich aber, glaube ich, aktuell nicht forcieren würde, sondern eher zu gucken, okay, wie können wir vielleicht noch Kooperationen machen, dass hier dieser Zusatz, diese Überraschung, Surprise Act, dass der vielleicht günstiger wird. Vielleicht kann man da auch irgendwie eine Kooperation, Partnerschaft machen. Vielleicht finden wir Leute, die Bock haben, uns zu unterstützen, weil halt die Personalkosten schon sehr hoch sind, auch vor Ort mit den Leuten, die wir dann brauchen und auch im Vorfeld. Vielleicht gibt es da auch Menschen, die Bock haben, uns einfach so zu unterstützen, um zu sagen, hey, wir machen das erste Mal, wir werden wahrscheinlich auch Kalkulationsfehler noch drin haben mit irgendwelchen super Dingen, die wir nicht wissen. Wobei ich glaube, da sind wir eigentlich schon ganz gut aufgestellt, aber you never know, mein Learning, man weiß nie, es kommen immer wieder irgendwelche komischen Beiträge und Steuern und Sachen ums Eck, die man nicht geplant hat. Das ist halt nun mal Deutschland. Von dem her würde ich sagen, ja, das ist der Stand der Dinge. Also wenn wir sagen, let's go, dann müssen wir uns damit klar sein, dass wir im Zweifel draufzahlen. Ich bin aber trotzdem dafür, es zu machen, weil es einfach, ja, wir kriegen das dann schon hin. Also zum einen, ja, zahlen wir dann drauf, aber es ist wirklich in einem Rahmen, was okay wäre. Wo wir jetzt auch niemanden noch mit reinholen müssten, zu sagen, okay, wir brauchen halt einfach Cash. sondern ich fände es schon gut zu sagen, hey, okay, let's go, wir machen das alleine und wir schaffen das auch mit der Manpower, die wir halt jetzt hier haben durch die Agentur. Lass uns nochmal callen und final dann uns für Ja oder Nein entscheiden. Schau dir die Zahlen in Ruhe an und dann gib mir Bescheid, Girl. Ich freue mich drauf. Die Location ist auf jeden Fall geil. Also ich glaube, Alternativen brauchen wir da nicht suchen. Das Datum steht ja auch schon eigentlich. Könnten wir starten? Also sag mir, was du denkst. Ich freue mich drauf.
Ich bin absolut Sinas Meinung, wir müssen das Projekt machen. Ich bin irgendwie so an dem Punkt angekommen, wo ich das Gefühl habe, wenn ich das jetzt nicht mache, dann wird es nochmal viel, 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 viel länger dauern, bis ich sage, ich mach's. Und auch wenn das Ganze vielleicht für uns ein ganz kleines bisschen zu groß ist, ein ganz kleiner Schritt zu risikoreich, das ist genauso der Vibe, den ich mag. So ein bisschen aus der Komfortzone raus, aber nur so ein bisschen. Und wie sie auch sagte, wenn wir es schaffen, Partner mit an Bord zu kriegen, und ich arbeite ja schon mit einigen Partnern auf Social Media zusammen, dann würde sich das Ganze dann doch rechnen und finanzieren. Und das darf man wahrscheinlich auch nicht so laut sagen, aber dadurch, dass ich ja ganz viele Sachen auch in meinem Beruf einfach so umsonst mache. Also es ist ja so, dass ich bin Artistin, ich bin fest angestellt jetzt gerade, zum Beispiel im Moulin Rouge in Paris. Das ist mein Gehalt, davon lebe ich. Alles, was ich drumherum mache, von Tausende von Videos produzieren und irgendwelche Wettkämpfe machen und dann noch irgendwo hinfahren, um mit jemandem zusammen ein Video zu drehen oder mich irgendwie zu informieren zu irgendeinem Thema. Dann fahre ich mal nach Berlin, dann bin ich mal in Mannheim, dann bin ich auf einem Event, dann bin ich bei der Founders League. Diese ganzen Sachen, das mache ich alles, weil ich da Spaß dran habe und es zahlt sich nicht wirklich. Also klar, ich habe ein paar Partner auf Social Media und da kommt auch ein bisschen Geld rein, aber im Vergleich zu den Stunden, die ich verbringe mit Videoschneiden und Videoproduzieren, ist es eigentlich eine kleine Summe. Und so sehe ich das bei diesem Projekt jetzt auch. Das ist etwas, da habe ich so Bock drauf, das zu machen, auch wenn ich komplett nicht bezahlt werde dafür. Also auch wenn ich jetzt den ganzen Sommer durcharbeite, Videos produziere zu dem Thema, mir die Show überlege und die Show dann spiele und dafür jetzt erstmal kein Geld verdiene oder kaum Geld verdiene, ist es irgendwie kein großes Problem. Problem wäre, wenn das mein Hauptjob wäre und ich immer nur Shows produzieren würde und dann da kein Geld rankommt. Aber wenn jetzt die erste einfach mal ein Test ist, um zu gucken, wie das bei euch ankommt, dann glaube ich, ist es ein guter Start. Und ja, wie Sina auch schon sagte, ein Thema, was mir ganz wichtig ist, ist irgendwie einen Preis zu finden fürs Ticket, was irgendwie den Wert widerspiegelt, was man dann zu sehen kriegt. Also natürlich kann ich die schon nicht komplett for free machen, das geht gar nicht. Aber ich möchte es auch nicht so teuer machen, dass es irgendwie sich nicht mehr alle Leute leisten können oder sich viele Leute nicht leisten können oder dass es irgendwie auch so ein bisschen den Rahmen sprengt, sondern ich möchte versuchen, einen Ticketpreis zu finden, der auf der einen Seite irgendwie bezahlbar ist, auf der anderen Seite die Kosten deckt. Und wir sind ungefähr bei 600 Tickets, die wir verkaufen können. Also es ist schon eine Menge an Tickets, die existiert und die wir dann auch verkaufen müssen. Ich glaube, unser Break-Even ist irgendwie so bei 500 oder 550 Tickets. Ich glaube bei 500. Es ist schon so, dass wir auf Risiko gehen. Aber wie gesagt, das habe ich schon 3, 4, 5 Mal gesagt. Risiko, no risk, no fun, ist es ja auch genau mein Lebensmotto, no risk, no fun. Und ich muss sagen, ich vertraue auch darauf, dass euch das interessiert und dass ihr Bock habt, das zu sehen. Wie ich mir die Show vorstelle, also diese erste Show wird eine Solo-Show sein von mir, eine Mischung aus verschiedenen Themen. Es gibt einen Teil, wird so ein bisschen Live-Podcast sein, dann wird es auf jeden Fall einen Act geben. Vielleicht gibt es auch einen zweiten Surprise-Act. Das sind wir gerade am zu gucken, wie wir das hinkriegen, ob wir das hinkriegen, ob das passt. Gerade halt, das ist hauptsächlich so ein logistisches Kostenthema. Und ich habe auch schon Keynotes gehalten. So Motivational Speaking Keynotes. Und es gibt immer wieder so Themen, die aufkommen in meinem Content, die so immer mal wieder so angerissen werden, aber die ich halt super gerne, wo ich tiefer gehen würde. Und wie auch Sina schon sagte in ihrer Sprachnachricht, mein Wunsch ist es, dass die Leute nach Hause gehen und so eine richtige Lea-Experience hatten. Dass man dann nach Hause geht, inspiriert, motiviert, dass man Bock hat, sein eigenes Ding zu machen, dass man aber auch irgendwie was gesehen hat, was man so noch nie gesehen hat. Dass man auch mich mal live gesehen hat, also alle Leute, die zum Beispiel noch nie mich gesehen haben, irgendwo zu performen, dass sie das auch mal sehen. Also, das ist einfach so eine ganze Mischung, so eine richtige Zirkus-Lea-Experience. Das ist so das Ziel. Und was ich auch total toll finden würde, ist, wenn man es irgendwie hinkriegt, dass ihr euch untereinander auch irgendwie kennenlernen könnt. Also, was euch hier alle verbindet, ist in dieser Community zu sein. Und immer wenn ich Leute kennenlerne, bei irgendwelchen Meet and Greets oder bei Shows, Es ist immer so cool, wenn ihr euch untereinander auch vernetzt und kennenlernt. Und das wäre halt natürlich auch ein super cooler Moment, wo man das halt machen kann. Also, dass Leute zusammenkommen und sich irgendwie untereinander kennenlernen, das finde ich auch richtig toll. Und dann soll es auch so ein bisschen so eine Pre-Experience geben, wo man vielleicht auch ein paar Sachen anfassen kann, wo man vielleicht auch mal ein Zierat anfassen kann, wo man mal eine Kostüme sehen kann von Dicht und einfach so eine richtige Experience. Das ist so der Plan. Und im Moment sieht es wirklich danach aus, wie wenn wir das machen werden. Also beziehungsweise nein, es sieht nicht danach aus. Es müsste jetzt irgendwie was ganz Großes, Schlimmes passieren, dass wir es nicht machen. Deswegen bin ich auch schon so offen, darüber zu reden. Im Moment wir haben schon einen Termin, der angedacht ist. Ich sage jetzt erstmal noch nicht wann, aber ich sage euch auf jeden Fall hier im Podcast, erfahrt ihr davon immer als allererstes. Ich werde auch erstmal die ganzen Informationen irgendwann rausgeben, wann das ist, wo das ist und wie das ist. Und dann gibt es dann irgendwann den Moment, wo man dann Tickets kaufen kann. Ich glaube jetzt nicht, dass es passiert, dass dann plötzlich der Ticketverkauf auf ist und dass die 600 Tickets in kürzester Zeit weg sind. Aber man weiß ja nie. Ich meine, das wäre ja der Oberhammer. Aber damit rechne ich jetzt erstmal nicht. Im Moment geht es eigentlich eher nur darum, alles drumherum aufzubauen, sodass das Ganze funktioniert und dass wir sicher gehen können, dass wir diese Show auf die Beine stellen. Und wenn wir ganz sicher sind, dass wir alles gecheckt haben und alle Verträge unterschrieben haben und alles in festen Tüchern ist, dann geht's zum Ticket Sale. Man weiß ja immer nicht genau, wer hier zuhört. Also wenn jemand dabei ist, hier zuhört und Lust hat, das Ganze auch irgendwie mit zu sponsoren. Wir sind noch auf der Suche nach Sponsoren. Das so viel kann ich schon sagen. Ihr könnt mir einfach eine DM schreiben auf Instagram. Da erreicht ihr mich immer am allerbesten. Oder über meine Homepage könnt ihr mir auch eine E-Mail schicken. Auf jeden Fall hat mich das sehr, sehr motiviert, auch ein paar Tage mit Sina zu verbringen. Jetzt letztes Wochenende, gerade in Berlin. Wir haben jetzt gerade auch uns recht oft gesehen. Und ich merke total, ich bin jemand, der sehr gut alleine mich motivieren kann, aber mit anderen Leuten zusammen passiert einfach nochmal viel mehr. Also wenn man mit jemand anderem ein Projekt startet, wo beide genauso motiviert sind, das Projekt zu machen, das ist immer schon eine sehr, sehr coole Synergie. Und ich kam dann wieder jetzt zurück nach Paris mit so einer neuen, freshen Energy. Das hat mir sehr, sehr gut getan und bin dann aber wieder zurück in meine Trainingshalle gegangen, weil ich mich ja vorbereite für die Weltmeisterschaft im Zierat. Und ich habe auch nochmal versucht, so ein bisschen für mich zu überlegen, was sind genau meine Motivationen für den Wettkampf? Ich glaube, es ist immer ganz wichtig, sich seine Ziele nochmal neu zu stecken und die immer wieder so runterzubröckeln, um dann zu wissen, warum gehe ich jetzt heute in die Trainingshalle? Und jetzt gerade in der letzten Zeit habe ich ganz viele Nachrichten gekriegt oder Kommentare gekriegt zu diesem Thema Disziplin, Motivation, wie motiviert man sich selber? Und dann habe ich versucht, das zu analysieren, wie ich das mache. Weil es ist schon war, dass ich glaube auch denke, das ist ein Superpower von mir, dass ich das im Moment schaffe, alleine in den Trainingsraum zu gehen, wo sonst niemand ist, an einem sonnigen Tag, wo eigentlich draußen schönes Wetter ist in Paris und man könnte auch einfach zum Eiffelturm fahren, aber ich gehe in die Trainingshalle, die keine Fenster hat, zum Glück ist sie gut beleuchtet, aber man ist wirklich drinnen. Ich bin da ganz alleine und ich trainiere Dinge, die anstrengend sind, die teilweise auch Angst machen und auf die man nicht immer Lust hat und schaff's aber trotzdem irgendwie so ein Vibe zu kreieren, dass ich da alleine bin und voll Spaß hab mit mir. Und mir ist diese Woche aufgefallen, das ist, glaube ich, was ganz Besonderes und das schafft man nur, wenn man eine ganz gute Stimme hat in seinem Kopf. Und die habe ich auch nicht immer, kleiner Spoiler schon von vornherein, habe ich nicht immer. Diese Stimme in seinem Kopf, die zu einem spricht, immer, die ganze Zeit, die kennst du auch, die kennt jeder, die gibt's. Es ist so eine Stimme, die ist programmiert von sich selbst und von anderen Leuten, die zu einem gesprochen haben. Ein ganz lustiger Fall, wo ich die Stimme ganz stark höre. Es werden jetzt vielleicht Leute kennen, die auch irgendwie Wettkämpfe turnen oder die vielleicht auch Shows spielen. Wenn man zum Beispiel seine Wettkampfkür ganz oft vor seinem Trainer macht und der Trainer oder die Trainerin dann immer wieder irgendwelche Kommentare sagt an einer bestimmten Stelle, also zum Beispiel hier ruhig oder an dieser Stelle groß, groß oder an dieser Stelle nach vorne gucken. Wenn der oder die Trainerin das regelmäßig sagt an der gleichen Stelle, wenn man dann auf der Wettkampffläche steht, dann hört man diese Stimme. Es gilt für alles, gilt für Wettkämpfe, gilt für Shows, gilt aber auch für Vorträge. Also wenn man einen Vortrag hält vor jemandem und jemand gibt einem Feedback, während man das macht und man macht es dann später nochmal, dann hört man dieses Feedback nochmal. Und dieses Feedback hört man ja eigentlich im Leben gerade als Kind sehr, sehr oft. Also wie Eltern zu einem reden, wie Lehrer zu einem reden, wie Freunde zu einem reden, wie der Partner zu einem redet. Das sind ja alles Stimmen, die man hört, die so in seinem Kopf bleiben. Und daraus entsteht ja irgendwann auch seine eigene Stimme. Aber seine eigene Stimme kann man selber beeinflussen. Das ist ja deine eigene Stimme. Und was mir aufgefallen ist in dieser letzten Trainingswoche, ist, dass ich meine Stimme in dieser Trainingswoche eine sehr, sehr, sehr gute Stimme hatte. Das war eine Stimme, die war sehr einfühlsam, die war sehr caring, die war sehr gut genug. Was ist dein Ziel für heute? Was möchtest du machen aus Spaß? Was musst du machen? Und ich habe mir dann sozusagen vorgenommen, okay, ich setze mir nicht zu große Ziele für jeden einzelnen Trainingstag, weil das ist zu anstrengend und ist zu schwierig zu erreichen. Aber man hat jeden Tag ein kleines Ziel. Und wenn man dann noch Lust hat, mehr zu machen, dann kann man noch mehr machen, zum Beispiel aus Spaß. Und dann hatte ich zum Beispiel einen Tag, habe ich mir vorgenommen, okay, heute mache ich meine technische Kür. Mein Ziel ist es, die technische Kür 3-mal zu machen. Das ist eigentlich, in Anführungszeichen, recht schnell gemacht. Man wärmt sich auf, man wärmt die Elemente auf und dann macht man das durch. Man könnte das rein theoretisch in einer halben Stunde fertig machen. Je nachdem, wie effizient, je nachdem, wie viel Spaß man daran hat, kann man das rausziehen, lange ziehen. Gerade wenn man irgendwie keinen Bock hat, kann es echt lange, lange dauern. Aber ich habe das dann so ein bisschen so gesehen von, das ist die Aufgabe, die du machen musst und worauf hättest du Lust danach? Was gibt dir Spaß danach? Und eine der Dinge, die diese Woche irgendwie so in meinem Kopf war, war dieser Backcoin-Spin mit einem Arm. Für Leute, die nicht auf Social Media sind oder nicht mich auf Social Media verfolgen, ich habe ein Element diese Woche gestern. Gestern oder vorgestern? Vorgestern, noch voll präsent. Ich habe ein neues Element im Zierat zum ersten Mal geschafft. Es ist ein Backcoin-Spin mit einem Arm. Der Backcoin-Spin ist ein Element, das übe ich jetzt schon seit drei Jahren habe ich angefangen damit und mittlerweile kann ich den sehr gut und jetzt habe ich Variationen von dem, die ich gerade lerne. Und den mit einem Arm zu machen, ist um einiges schwieriger als nur mit beiden Armen. Ist auch um einiges schwieriger, als den mit einem Bein zu machen oder im Spagat zu machen. Das ist wirklich so ein großer, großer Step. Das macht kaum jemand. Also ich habe bisher in diesem Move nur Videos gesehen von 2 Männern, die den machen. Von all auf der ganzen Welt. Zirkus und Sport. Also es ist wirklich was, was echt, 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 echt selten ist. Und bestimmt können es noch ein paar mehr. Das sind jetzt nur die Videos, die ich gesehen habe. Aber trotzdem ist es so, wie nennt man sich das? Spaltet die Streu vom Hafer? Nein, die Streu vom Stroh? Ihr werdet wissen, was ich meine. Es ist einfach ein sehr, sehr exklusiver Trick, der sehr anstrengend ist, der sehr viel Technik bedarf und der vor allem sehr viel Angst macht, weil man echt Angst hat um seine Schulter, weil man so rückwärts auf einen Arm geht und man sich einfach extrem unsicher ist, der Kopf ist dicht am Boden, wenn man fällt, dann fällt man auf den Rücken, auf den Po. Und das alleine geschafft zu haben, in meinem Trainingsraum ganz alleine, konnte ich nur mit dieser Stimme in meinem Kopf. Und ich habe mir dann an dem Tag gesagt, okay, ich mache diese technische Kür und dann aus Spaß übe ich jetzt das, weil ich da Bock drauf hatte, das zu machen. Und was mich motiviert hat, und das ist echt komisch und banal, war zu merken, dass ich dichter dran bin, als ich denke. Also ich habe verschiedene Vorübungen gemacht und habe dann irgendwann gemerkt, hey, ich habe das Gefühl, ich spüre es. Ich habe das Gefühl, ich kann das. Ich muss mich nur trauen. Und dann habe ich das Ganze gefilmt und dann habe ich mir gedacht, mein Ziel oder mein, ich suche jetzt mal deutsches Wort, das Wort auf Französisch heißt es Récompense, ich habe es gefunden. Belohnung. Meine Belohnung ist es, ein Video davon zu haben, den Trick zu machen. Und ich habe, bevor ich den überhaupt geschafft habe, habe ich mir schon vorgestellt, wie toll das wäre, dieses Video zu haben und dann dieses Video zu posten oder einfach nur das zu haben. Ich habe es auch gar nicht sofort gepostet. Ich habe mir 24 Stunden Zeit gegeben, was recht selten ist für mich. Normalerweise poste ich Sachen immer sofort, aber den wollte ich so einen Moment für mich haben. Einfach nur zu wissen, dass ich es kann und dass ich ein Video habe, dass ich es kann und ist irgendwie ein ganz komisches Gefühl, aber einfach nur das war für mich genug Belohnung, um dran zu bleiben. Und dann habe ich mir so ganz cheesy Musik in die Ohren gespielt und habe da rumgedanced und habe mich erfreut an der Idee, wie toll das denn wäre, diesen Trick zu können, schon so ein bisschen wie wenn ich ihn schon können würde. Also ich habe mich wirklich in so eine Energie reingebracht, wie wenn ich den Trick eigentlich schon mache. Und so ein bisschen so, wie wäre es, wenn andere Leute den sehen, aber auch einfach nur so, wie wäre es, wenn ich den kann. Und habe es wirklich geschafft, in einer Energie zu sein, wo ich nie daran gezweifelt habe, dass ich nicht kann. Sondern ich war immer in dem, ich bin kurz davor, ich muss mich einfach nur trauen. Ich habe total gelacht, ich bin total oft auf den Po gefallen, also richtig, richtig oft. Und jedes Mal musste ich komplett lachen, weil ich dann auch gemerkt habe, okay, so schlimm ist es nicht, so gefährlich ist es nicht, es kann eigentlich nichts passieren, du musst einfach nur dranbleiben. Und ich dachte dann irgendwann auch so, ja, dann bleibe ich halt noch eine Stunde, noch zwei Stunden, noch drei Stunden, irgendwann werde ich den schaffen. Und ich hätte jetzt gerne den Trick, wie ich dir sagen kann, genau so schafft man das, in diese Energie reinzukommen. Aber ich glaube, das ist genauso wie bei allem anderen auch, das muss man üben. Das muss man lernen, wie man sich selbst motiviert, was einem motiviert. Und bei mir ist es ganz stark irgendwie die Freude, das zu können oder die Freude, das geschafft zu haben, was dann dazu führt, dass ich gerne das mache. Ist auch ähnlich zum Beispiel jetzt bei den Weltmeisterschaften. Da eigentlich ist es komplett egal, ob ich da mitmache oder ob ich da gewinne oder ob ich da nicht gewinne oder ob ich, also es, eigentlich hat es hat gar keine Auswirkung auf mein Leben jetzt als Artistin. Ich bin dadurch keine bessere Artistin, ich bin dadurch keine bessere Sportlerin, ich bin dadurch keine bessere Person, sondern es ist eigentlich nur, ich habe Lust, da was zu präsentieren, was so gut wie möglich ist, was mich so sehr gepusht hat wie möglich und dass ich, also ich möchte sozusagen an meine Grenzen kommen bei dieser Kür. Ich möchte gucken, wie weit ich schaffe, mich zu pushen. Und diese Vorstellung von dieser perfekten Kür, wo ich sage, boah, krass, Lea, ich bin so stolz auf dich, du hast sowas Cooles hier geschaffen in diesen letzten 4 Monaten, mir vorzustellen, dass ich da performe und dass ich da stehe und es geschafft habe, das gibt mir extrem viel Freude und es gibt mir so ein ganz tolles Gefühl von, was geschafft zu haben. Und weil ich das gerne erreichen möchte, also aus so einem positiven Mindset her, ist es eigentlich total leicht, dann aufzustehen und in die Halle zu gehen, weil ich mir sage, jeden Tag, den ich hier verbringe, arbeite ich auf dieses Positive hin. Was ich mir nicht sage, ist, oh Gott, wenn ich dann da stehe und verkacke, ist es ja voll peinlich. Oder wenn ich da stehe und es nicht so gut ist wie vorgenommen, dann didete. Und oh Gott, ich habe Angst, da zu performen, weil so viele Leute diese Erwartung haben. Oder ich habe Angst, da zu performen, weil vielleicht jemand besser sein könnte als ich. Diese ganzen Gedanken, die versuche ich komplett wegzutun, beziehungsweise denen gebe ich gar keinen Raum. Also die hatten auch schon mal einen größeren Raum, wenn ich ganz ehrlich bin. Die hatten in anderen Momenten meines Lebens und auch vielleicht noch vor einigen Wochen und Monaten hatten die viel Platz. Aber jetzt gerade haben die keinen Platz. Jetzt gerade ist der Platz, ich habe richtig Bock, da was richtig Tolles zu zeigen und ich weiß, dass ich es kann und das motiviert mich. Aus diesem Positiven heraus, aus dieser Freude heraus und auch aus diesen, die Fallhöhe ist eigentlich voll klein. Also es ist ja auch nicht schlimm, wenn ich es nicht gut mache. Es passiert ja nichts. Ich werde nicht sterben. Niemand wird sterben. Vielleicht sind ein paar Leute ein bisschen enttäuscht, aber so richtig enttäuscht wird auch niemand sein. Also es ist irgendwie so, es wird nichts Schlimmes passieren, wenn es nicht gut ist. Und ganz im Gegenteil, es kann nur ein richtig, richtig tolles, schönes, warmes, wohliges Gefühl sein, wenn es richtig gut wird und ich weiß, dass ich das kann. Und was mir sehr hilft, ist Musik. Also positive Musik, ich judge mich da auch gar nicht. Ich gehe ganz oft in so ganz cheesy Musik, so richtig 90er Jahre Pop, teilweise irgendwie so High School Musical oder so richtig cheesy Musik. Das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, wenn es irgendwie so ein Upbeat-Feeling hat und ich sage so, yes, das gibt mir einen guten Vibe, dann gibt's das. Ich judge mich da gar nicht und ich habe da so ein paar Songs, die funktionieren. Und meistens bin ich einfach nur Spotify und wenn ich einen Song habe, den ich mag, dann spiele ich einfach Radio, Spotify und versuche noch ein paar mehr in diese Richtung zu finden. Ich könnte auch mal eine Playlist machen, aber eigentlich ist mir es fast so ein bisschen peinlich, die Playlist zu machen, weil es sind alles halt so cheesy, cheesy, cheesy Songs. Aber das hilft mir total. Eine zweite Sache, die mich motiviert, also nicht nur diese positive, sondern es gibt auch noch so eine andere Motivation, das ist so eine Art von Pettiness. Und ich weiß nicht genau, wie Pettiness auf Deutsch heißt. Ich glaube, es ist so von der Definition her sowas wie, dass man sich ganz stark fokussiert auf irgendeiner Kleinigkeit, vielleicht kleinlich, vielleicht heißt es kleinlich, dass man sich auf irgendeiner Kleinigkeit aufhängt und das unbedingt richtigstellen will. Und eine Sache, die bei mir richtig gut funktioniert und hat schon immer funktioniert, ist, wenn ich unterschätzt werde. Wenn ich unterschätzt werde, egal in was, dann kämpfe ich darum, um jeden Preis. Wenn mir irgendjemand irgendwas sagt, ja, Lea, das kannst du nicht oder Lea, das schaffst du nicht, dann wird darum gekämpft, wie so eine Löwin kommt dann raus. Ich weiß nicht, ob das daher kommt, weil ich das halt schon oft hatte. Also, dass ich gerade als kleines Kind wollte ich Zirkusartistin werden und mir wurde halt immer gesagt, ja, Lea, das kannst du nicht, das schaffst du nicht, das gibt's nicht, das von allen möglichen Seiten. Und dass ich mir immer gesagt habe, nein, das will ich, nein, das schaffe ich. Ich weiß nicht, ob das einfach nur schon damals in mir war oder weil es einfach so oft passiert ist, dass ich Leuten irgendwas bewiesen habe oder was beweisen musste, dass mir das dann rückwirkend so viel positive Energie gegeben hat. Aber wenn mir jemand sagt, Lea, das kannst du nicht oder Lea, das schaffst du nicht, führt es meistens dazu, dass ich das dann mache und unbedingt will. Und ich hatte ja zum Beispiel vor kurzem so ein Video gepostet, wo ich gesagt habe, dass mir jemand gesagt hat, dass meine Kür nicht beeindruckend genug ist. Das war ernst gemeint. Das kam auch von einem guten Punkt. Also die Person, die mir das gesagt hat, durfte mir das auch sagen. Also es war eigentlich jemand, es war jemand, der mich gut kennt und deswegen war das sozusagen auch, ich glaube, die Person wusste, dass es für mich funktioniert, sowas zu sagen. Das hat mich so motiviert, eine Kür zu machen, die beeindruckend ist. Also so wie jetzt, meine Kür ist nicht beeindruckend genug, dann zeige ich es hier nochmal umso mehr. Und dann diese anderen zwei Kommentare, die sind schon ein bisschen länger her, aber jetzt sind die gerade wieder so aufgepoppt. Zwei verschiedene Menschen haben mir nämlich gesagt, in verschiedenen Situations, in ganz verschiedenen unterschiedlichen Momenten, dass ja Männer im Syrer besser wären als Frauen. Und das wollte ich sofort widerlegen, weil ich nämlich wirklich das Gefühl habe, im Syrat, das ist eine von den wenigen Sachen, die Männer und Frauen in Anführungszeichen gleich gut können. Es wird immer anders sein, aber es ist bei jeder Person auch anders. Aber es ist nicht pauschal so, dass der eine es besser kann als der andere. Nicht so wie Laufen. Männer laufen schneller als Frauen. Ja, das ist einfach Genetik, das ist so. Aber im SIR bin ich mir hundertprozentig sicher, dass es das nicht ist und dass halt jeder seine Vorteile hat und dass es immer unterschiedlich sein wird, aber dass niemand pauschal besser ist. Und das hat mich sehr motiviert, so ein paar Tricks zu lernen, unter anderem halt diesen Backhandspin einen Arm, den halt auch keine Männer können. Und was mich extremst gepusht hat, was mich extremst motiviert hat, was ist, dass dadurch, wenn man Sachen macht, die sonst niemand macht, dann wird man halt auch von der eigenen Branche oder von der eigenen Szene ein bisschen mehr gefeiert. Und mir haben jetzt auch viele Jungs geschrieben, also viele Männer, die es hier machen, haben mir geschrieben und haben mich gefragt, wie ich den Trick gelernt habe. Und das fand ich erstens total süß, weil es gar nicht so rüberkam, also war gar nicht so ärgerlich, so, oh, ich kann den nicht, sondern es war wirklich sehr, sehr Community-mäßig. Und ich fand es aber auch total toll, weil es teilweise Leute sind, die richtig krasse Sachen können, zu denen ich immer aufgeschaut habe und ich jetzt sozusagen an der Position bin, wo die aufschauen. Und ich habe dann natürlich den Leuten allen genau erklärt, wie ich das gemacht habe, weil ich bin auch vom Team her total Team. Jeder soll alles lernen, was er lernen will, gerade Sachen, die super schwer sind. Da würde ich niemals irgendwie das für mich behalten, wie man das lernt, sondern ganz im Gegenteil, ich würde immer ganz genau erklären, wie man es lernt, weil es super schwer ist, es zu lernen. Und wenn es jemand anderes dann auch gelernt hat, dann ist es so Respekt. Und das hatte ich jetzt auch zum Beispiel einen Artist, der den Trick schon kann, dem habe ich das dann auch geschickt und er hat sich voll gefreut und er war so Welcome to the Club und er hat sich voll gefreut und er war richtig so Respekt, du hast so viel Zeit da reingesteckt, ich weiß, wie schwer das ist. Das ist nochmal so ein anderes Gefühl, wenn man was kann, was andere Leute auch können, die verstehen das einfach besser. Insgesamt andere Leute, ich meine, ich habe das Video jetzt gepostet und es kam super viel positives Feedback und auch von euch, es war richtig, richtig schön, es hat mich total berührt, wie viele Leute sich da auch für mich gefreut haben und mit mir gefreut haben. Aber viele Leute haben natürlich auch gesagt, ja, das sieht total leicht aus oder du machst das, wie wenn du es schon können würdest, weil natürlich man sich das ganz schwer vorstellen kann, wenn man es hier nicht macht, wie schwer das eigentlich ist. Und deswegen teilweise so Kommentare zu kriegen von Leuten aus den eigenen Reihen ist halt nochmal anders motivierend, weil man halt weiß, dass die das auch verstehen. Und das führt mich auch zu meinem nächsten Punkt. Das ist nämlich, ist jetzt nicht ein richtiger Motivationspunkt, aber das ist so ein, ich glaube, nochmal so ein Success im Leben-Punkt. Ein Riesentipp von mir insgesamt einfach mal so rausgehauen. Wenn man im Leben das schafft, in irgendeiner Sache richtig, 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 richtig gut zu werden, da passieren die interessanten Dinge. Also egal, was man macht, ob es jetzt Zierat ist oder Zirkusartistin oder ob man zeichnet oder Bücher schreibt oder Artikel schreibt oder ob man AI programmiert oder ob man egal was, Ingenieur ist, Astronaut, was auch immer man machen möchte, wenn man richtig, richtig, richtig nischig, richtig gut wird in einer Sache, dann können dich die Leute aus den eigenen Reihen einfach nicht mehr übersehen. Und dann erarbeitet man sich so einen Platz, wo man halt auch dann irgendwie so Respekt kriegt von den anderen Menschen. Und ich glaube, das macht ganz viel auch mit so Selbstwert und mit einfach irgendwie Sicherheit und mit Selbstbewusstsein, weil man dann auch weiß, das habe ich mir selbst erarbeitet, das habe ich geschafft. Und wenn ich das schaffe, dann schaffe ich auch noch andere Sachen. Und ich glaube, das ist jetzt auch für mich total spannend, das zu übertragen auf zum Beispiel meine eigene Show machen. Ich weiß, dass ich schaffe, stundenlang in irgendeiner Trainingshalle irgendwelche gefährlichen Sachen zu machen, auf die Nase zu fliegen, um irgend so einen Trick zu lernen, den eigentlich, das eigentlich voll egal ist, ob ich den kann oder nicht, aber auf den ich so Bock habe, dass ich das einfach durchziehe. Wenn ich das kann, dann kann ich doch auch eine Show produzieren und die Show verkaufen, weil ich das auch genauso stark will. Das ist so eine intrinsische Motivation. Es gibt mir so viel, ich habe da so Bock drauf, dass ich weiß, dass ich abends, nachts noch irgendwelche Sachen durchlesen kann oder noch irgendeine Homepage programmieren kann oder irgendwelchen Leuten schreiben kann oder Partner finden kann, um diese Show auf die Beine zu stellen, weil ich da Bock drauf habe. Und ich glaube, das ist eine Sache, die viele Sportler gemeinsam haben und ich zähle da jetzt Zirkusartisten mit rein, weil es ja auch ähnlich ist, dass man es einfach von früh an gelernt hat, so viel Zeit reinzustecken in eine Sache, um die so sehr zu perfektionieren, dass man das dann übertragen kann auf viele andere Sachen im Leben. Und mir gibt es gerade auch total viel Selbstbewusstsein und nochmal Sicherheit, einfach weiter zu trainieren und zu sehen, wie viel ich mich verbessere in kurzer Zeit. Auch wenn im Endeffekt, wie ich das eben schon sagte, so ein bisschen egal ist. Also ich bin als Zirkusartistin schon gebucht auf den tollsten Bühnen der Welt und ob ich jetzt einen Backcoin Spin mit einem Arm kann oder nicht, das interessiert die Leute nicht. Die wollen einfach nur eine tolle, schöne Nummer haben und die habe ich schon. Und ob ich den jetzt am Wettkampf zeige oder nicht, ist eigentlich auch total egal, weil es auch total viele Elemente gibt und dieses eine extra Element jetzt auch keinen großen Unterschied mehr machen wird. Aber es ist manchmal einfach nur so für mich, dass ich einfach sage, boah, aber ich will das unbedingt. Und diese Frage wurde mir auf Social Media gestellt. Wie geht es denn jetzt weiter mit dem Trick? Werde ich den mal Wettkampf zeigen? Also, wenn ich den mal Wettkampf zeige, dann, das wäre schon der Oberhammer, aber ich glaube, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, weil es ist ganz oft so, gerade bei Social Media, man postet einen Trick, den man einmal geschafft hat und dann kommt es so rüber, wie wenn man den jetzt kann. Aber man kann den noch nicht, man hat den einmal geschafft. Also, ich habe den jetzt ein paar Mal geschafft, aber wenn man mir jetzt sagen würde, Lea, geh jetzt in den Trainingsraum und mach den, dann kann ich ihn nicht. Aber es gibt viele andere Tricks, die kann ich. Und diesen Schritt von, man hat es zum ersten Mal geschafft, bis zu, man schafft es dann dreimal hintereinander, weil in der Kür muss man es dreimal hintereinander zeigen, zu dann, ich kann es immer dreimal hintereinander oder wenigstens 8 von 10 Mal, zu, ich baue den in meine Kür ein und es passt dann auf Musik, ist nochmal ein ganz, ganz weiter Weg. Und klar wäre es toll, das zu schaffen, aber es ist jetzt wirklich nicht mehr viel Zeit da und ich weiß nicht, ob sich das lohnt, da jetzt so viel Fokus drauf zu setzen. Ich habe genug andere Baustellen, genug andere Sachen, die ich noch nicht gut genug kann und nicht sauber genug kann, dass ich jetzt nicht glaube, dass ich den mit einbauen werde. Aber natürlich wäre es cool. Natürlich wäre es cool. Mal sehen. Ihr werdet sehen, was passiert. Ist noch zu frisch, um darüber irgendwie mehr erzählen zu können. Wir werden sehen. Ich dachte, wir machen jetzt mal so eine schnelle Feuerquiz-Runde Fragestellung. Ich habe nämlich so einen Sticker gepostet auf Instagram und da kommen echt viele Fragen immer rein bei euch und ich habe das Gefühl, es ist eigentlich ganz cool, das jede Woche zu machen, aber ich kann mich dann nicht so lange auf den Fragen aufhalten. Das heißt, wir machen jetzt mal so eine Quick-Runde. Warum startet Francis nicht bei der Cirque-WM? Da startet er nicht, weil Francis ist nicht so ein Wettkampftyp. Er mag auch so Fernsehshows zum Beispiel nicht so gerne. Es gibt ja dieses Supertalent oder diese ganzen Talentshows, wo man halt irgendwie sich mit anderen Leuten bewertet und misst. Das ist einfach nicht so sein Vibe. Und das kann ich auch voll verstehen. Das ist nicht was für jeden. Es ist ein besonderer, ja, es ist ein besonderer Flair. Und gerade als Artisten, das machen kaum Artisten mit bei so einem Wettkampf, weil wir uns unter Artisten eigentlich auch nicht gerne messen. Also wir sind nicht so in einem Konkurrenzkampf, sondern wir sind eigentlich mehr so in so einem, man braucht diese ganzen Artisten, um eine Show zu machen. Wir sind mehr in so einem Team-Spirit. Und ja, ist einfach nicht was für jeden, kann ich voll verstehen. Vielleicht kommt er zu gucken, aber ist noch nicht ganz klar. Werden wir weiter als Duo arbeiten? Ja, klar. Also mein Duo ist so mein, das ist so mein Bread and Butter oder das ist so mein Base. Also das ist so, seit über 10 Jahren machen wir dieses Duo zusammen, haben dafür Preise gewonnen, arbeiten in ganz coolen Produktionen. Das ist was Besonderes. Es gibt nicht so viele Sierra-Duos auf dem Markt. Und das ist auf jeden Fall was, was immer bleiben wird. und auch gerade Francis und ich, wir sind so eng befreundet, wir sind so ein tolles Team, wird vielleicht ein bisschen weniger werden, aber für immer wird es das schon irgendwo geben. Wann komme ich wieder nach Österreich? Österreich ist gerade gar nicht geplant. Tut mir leid, da müsstet ihr mich irgendwie buchen. Ich hatte mal Verletzungen angesprochen in einem Post, möchte ich das nochmal ansprechen. Ich muss sagen, als Artistin bin ich eine von den Artistinnen, die doch am wenigsten verletzt war ever. Das ist ganz, ganz selten und ich werde jetzt mal so dreimal auf Holz knopfen, das muss man ja machen. Ich glaube, das Thema Verletzungen in diesem Zusammenhang war, dass ich trainiere ja ganz viel zwischen der Show und dem Finale. Also ich spiele jeden Abend zwei Shows hier im Moulin Rouge in Paris. Und zwischen meinem ersten Moment auf der Bühne und dem Finale gibt es irgendwie so eine Stunde Zeit. Und da trainiere ich. Und dann mache ich das, dann mache ich noch die zweite Show und dann habe ich nochmal so eine Stunde Zeit und trainiere. Und natürlich zwischen der ersten Nummer und der zweiten Nummer, wenn ich da trainiere und mich verletzen würde, wäre es natürlich doof, weil dann könnte ich die zweite Show nicht spielen. Und dazu werde ich ganz oft gefragt, aber so denke ich gar nie. Also ich denke eigentlich mehr, ich mache nicht so anstrengende Sachen. Ich möchte nicht so müde sein und die anstrengenden Sachen mache ich dann nach der zweiten Nummer. Das ist dann schon sehr spät, aber so plane ich das. Aber vor Verletzungen habe ich eigentlich keine Angst. Ich bin jetzt nicht so ein Typ, der irgendwie so ganz crazy Sachen macht, aber ich glaube, wenn man Angst hat vor Verletzungen, dann ist immer schlecht. Angst insgesamt. Angst ist keine gute Energie, in der man sein möchte. Habe ich Reiseziele unabhängig von deinem Job? Das ist ein interessantes Thema, das bespreche ich oft mit Francis. Wir haben ja echt die Möglichkeit, mit unserem Job um die ganze Welt zu reisen. Also ich war schon in Australien, in Japan, in China, in Russland, wo ich noch nicht so viel war, war in Afrika. Aber auch da in Marokko, ich war schon in Israel, ich war schon in Südamerika und Nordamerika. Ich war echt schon in vielen Orten. Und oft ist es so, dass man dann noch so eine Woche dranhängen kann oder früher fliegen kann, dass man einfach auch noch so ein bisschen erkunden kann. Und mittlerweile ist es so, dass ich viel lieber irgendwo hinreise, mit irgendwie einem Grund dort zu sein. Also zum Beispiel jetzt, als wir in China waren vor anderthalb Jahren, schon so lange her, schon anderthalb Jahre her, da hatten wir jemand vor Ort, das war eine Translatorin und die konnte uns ganz viel erklären. Wir waren dann auch auf eigener Tour unterwegs und haben aber trotzdem den Grund gehabt, dort zu arbeiten. Und wir haben dann auch gemerkt, wenn wir jetzt einfach nur hier wären, ohne irgendwie einen Job zu haben, dann würde so ein bisschen was fehlen. Man kann auch nicht so richtig, man lernt dann die Leute auch nicht so richtig kennen. Und es macht einfach viel mehr Spaß, wenn man irgendwie die Chance hat, auch Leute lokal kennenzulernen. Und ich habe auch mal zusammen mit Francis haben wir auch mal eine längere Reise gemacht, einfach nur als Touristen. Da haben wir den transsibirischen Zug gemacht. Aus Moskau, aus Russland, sind wir in die Mongolei gefahren und dann auch noch weiter bis nach China, bis nach Beijing und haben dann eine riesen Reise gemacht. Das war richtig cool, über 6 Wochen. Das hat alles Francis organisiert für uns. Und da hatten wir auch verschiedene Trip-Begleiter und Leute, also wir hatten verschiedene Reisen gebucht und so, aber man merkt dann, man ist doch sehr viel einfach nur mit den Touristen unterwegs und man hat Schwierigkeiten, da wirklich an die Leute ranzukommen, die vor Ort sind. Und wenn man aber irgendwo hinreist, wo man einen Job hat, dann ist man immer irgendwie in Kontakt mit den Leuten vor Ort. Deswegen ist es schon so, dass mittlerweile macht es für mich viel mehr Spaß, irgendwo hinzureisen, wo ich einen Job habe. Und weil ich halt auch schon so viel gereist bin, ist es nicht mehr so, da will ich mal irgendwann hin, sondern ich habe jetzt gar nicht so viele. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, habe ich eigentlich gar keine richtige Location im Kopf, wo ich sage, da will ich unbedingt mal hin. Es geht mehr darum, ich würde das und das gerne mal machen. Also ich würde super gerne mehr Zeit auch wieder Kitesurfen fahren. Ich kann kiten und das habe ich schon lange nicht mehr gemacht und das ist was, da hätte ich Bock drauf. Und dann das in einer coolen Location zu machen, super gerne. Aber es geht mir mehr darum. Oder zum Beispiel Apnee-Tauchen lernen, finde ich auch super cool und das würde man auch irgendwie in einer coolen Location machen. Aber ich würde erst das Apnee-Tauchen machen und dann die Location. Ich glaube, wenn man an den Punkt gekommen ist, dass man eigentlich gar nicht mehr so viel reisen will, sondern schon voll viel gemacht hat, ist man extrem privilegiert und es ist mir auch bewusst. Also die ganzen Sachen, die ich bisher machen durfte, das ist wirklich, wirklich, wirklich besonders. Und jetzt ist es einfach so, dass ich andersrum, ich suche eigentlich die andere Seite, also diese Routine, die meisten Leute kennen, mit einfach einer Wohnung und meinem Trainingsort und meinen Freunden und vielleicht geht man irgendwie grillen einmal die Woche und man hat irgendwelche coolen Hobbys oder macht einen Tanzkurs einmal die Woche. Das sind Sachen, darauf habe ich Bock. Gar nicht mehr dieses crazy irgendwo hinfahren oder irgendein krasses Hotel oder so, weil das passiert in meinem Leben so oft, dass ich eigentlich mehr die andere Seite wünsche. Und das hatte ich eben auch kurz angeteasert, weil jemand mich gefragt hat, ob ich mich nicht sehne nach meinem eigenen Zuhause. Und da habe ich ja am Anfang von dem ganzen Podcast sehr viel drüber geredet. Ja, total sehne ich mich nach einem eigenen Zuhause. Im Moment ist es nicht ganz so präsent, weil ich halt diese Wohnung hier habe in Paris. Das heißt, es ist nicht ganz so dringend, aber ich weiß, dass ab diesem Sommer, wenn ich hier nicht mehr bin, dann werde ich wieder dieses Gefühl haben. Und das Schöne ist, dass ich jetzt eine Wohnung haben werde ab dem Sommer in Hamburg, in der Stadt, wo ich ja sein möchte. Dort bin ich dann auch auf der Suche und gucke gerade, wie ich mich da dann auch noch für die letzten Wochen vor der Weltmeisterschaft vorbereiten kann und dann auch noch andere Projekte vor Ort suche in Hamburg. Aber das ist im Moment so mein Plan, dass ich bin jetzt hier noch bis Juni und dann ab Juni werde ich dann in Hamburg sein und dann mal gucken, was dann alles so passiert und was es dann alles so gibt, was so auf mich zukommt. Dann ist dann ja irgendwann dann auch meine eigene Show. Und dann, also es gibt doch viele, viele spannende Sachen. Es ist gerade irgendwie so das Gefühl, es fühlt sich gerade so an, wie wenn ein großer Wechsel bevorsteht, also wie wenn sich viel verändern würde in meinem Leben. Und da habe ich auch richtig Bock drauf. Das habe ich seit einigen Jahren, also so seit 2 Jahren ungefähr, war ich in so einer Phase von, ich habe das Gefühl, ich muss irgendwas verändern in meinem Leben. Ich bin super glücklich so im Moment und ich bin super glücklich mit dem meinem Day-to-Day. Aber wenn ich das so weitermache, dann wird es irgendwann nicht mehr dahin führen, wo ich gerne irgendwann sein möchte. Ich glaube, das war so die Realisation, die ich hatte. Und als ich das irgendwann gemerkt habe, habe ich gemerkt, oh, das ist aber voll schwierig, weil mein Day-to-Day ist richtig nice, aber der Day-to-Day so in 5 Jahren ist nicht mehr nice. Wie kann ich das verändern? Und man kann Sachen im Leben, so gerade so Lebenswege, kann man nicht immer so schnell verändern. Da muss man manchmal einfach so ein paar Ruder langsam rumreißen, gerade wenn auch noch andere Leute mit im Spiel sind und man ja auch nicht immer alles alleine entscheiden kann. Und ich habe das Gefühl, jetzt habe ich so alle Weichen gestellt, sodass sich jetzt ab Juni mein Leben stark verändern wird. Und da freue ich mich richtig drauf. Also mit eigenen Showproduktionen, mit mehr Freizeit, mit mehr Zeit für einfach egal was. So, dass ich einfach Videos machen kann zu einem Thema, was mich interessiert, dass ich mehr Gala spielen kann, dass ich vielleicht auch mehr auf Bühnen sprechen kann, dass ich Platz habe für vielleicht Talkshows oder einfach andere Projekte, die nicht immer ich spiele jeden Abend eine Zirkusshow sind. Und natürlich möchte ich für immer weiter auf der Bühne stehen. Das ist mir total wichtig und das ist genauso mein Purpose. Aber es gibt halt auch andere Dinge im Leben, die ich auch toll finde, die ich auch wünsche, die ich auch möchte. Ich würde gerne eine Familie gründen. Ich würde gerne einen festen Freundeskreis haben an einem Ort. Und solche Sachen muss man auch aufbauen. Und ja, ab dem Sommer geht es in die Richtung und da freue ich mich total drauf. Und dann waren wir diese Woche auch mit Francis, haben wir uns das Moulin Rouge in Paris angeguckt. Ich performe hier ja Montag, Dienstag, Mittwoch und deswegen habe ich ja Donnerstag bis Sonntag frei. Und jetzt am Donnerstag haben wir uns die Show angeguckt, was wir normalerweise bei jedem Engagement einmal machen. Also wenn wir ein längeres Engagement hier spielen, dann schauen wir uns immer die Show einmal an. Und es ist immer toll. Ich meine, ich habe die Show jetzt irgendwie schon 10, 15 Mal gesehen oder so über die Jahre hinweg. Aber es ist immer wieder toll, das zu sehen, weil man immer wieder irgendwie überrascht wird. Man sitzt auch immer woanders. Das heißt, man sieht immer ein bisschen andere Sachen. Mittlerweile kenne ich auch mehr und mehr von den Tänzern. Das heißt, es ist auch toll, dann die Nummern zu sehen. Und man lernt so viel, wenn man das von der anderen Seite sieht. Weil wenn wir auf der Bühne stehen, dann sehen wir nur so die ersten Reihen im Publikum. Weiter hinten sehen wir nicht. Und man sieht aber aus dem Publikum her alles, jedes Detail, jede Kleinigkeit, wo man hinguckt, wo man nicht hinguckt, wenn jemand irgendwie nicht voll dabei ist, wenn jemand irgendwie, keine Ahnung, das Kostüm schief sitzt, das sieht man alles. Einige Sachen stören mehr als andere Sachen. Und eine Sache, die mich persönlich extrem stört, das stört mich ganz stark, ist, wenn irgendwas auf der Bühne nicht so funktioniert hat, wie es funktionieren sollte und die Person das nicht überspielt mit einem Lächeln, sondern die dann so mürrisch guckt und so, oh, hab's verkackt oder ist enttäuscht oder so. Oh, das ist ganz, 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 ganz schlimm, weil eigentlich als Publikum möchte man nur, dass die Leute da auf einer Bühne eine tolle Zeit haben. Und auch wenn man irgendwas nicht geschafft hat, irgendeinen Trick, manchmal sieht man es gar nicht so richtig, ob es geschafft ist oder nicht, ob da ein Fehler war oder nicht. Und man muss trotzdem am Ende von der Nummer so richtig dastehen und sagen, boah, das war jetzt die beste Nummer, die ich hier gespielt habe. Weil es ist genau das, was das Publikum sehen will. Und nicht irgendwie, weil es fake ist, sondern einfach, weil wir alle da zusammen im Raum sind und so eine tolle Erfahrung machen wollen. Und das ist mir extrem aufgefallen. Das ist ein Thema, das habe ich mit Francis ganz oft. Wir reden da ganz oft drüber, dass wir sagen, egal wie die Nummer gelaufen ist, wir müssen trotzdem am Ende dastehen und sagen, wow, toll, mega, happy, joy, smile. Und wenn es jemand nicht macht, boah, das fällt so krass auf, so krass auf. Und eine andere Sache, die mir auch ganz stark aufgefallen ist, was auch sehr interessant ist, ist, man kann ja auf der Bühne ganz verschiedene Rollen einnehmen. Also man kann irgendwie, also wir spielen jetzt zum Beispiel eine Liebesnummer und das ist natürlich dann sehr leicht und frische, junge Liebe. und natürlich auch viel lächeln. Aber man kann auch ganz stark lächeln oder man kann auch nicht lächeln, je nachdem, wie man das spielt. Man muss nicht lächeln. Aber dadurch, dass die Mädels, die tanzen, so krass die ganze Zeit am Grinsen sind, fällt es sehr auf, wenn man in der Zirkusnummer nicht lächelt. Und ich glaube, ein ganz kleines bisschen Lächeln in dieser Showproduktion ist wichtig. Nicht in jeder Bühne, nicht auf jeder Bühne, aber hier ist es schon wichtig. Und das sind so Details, die fallen einem eigentlich nur auf, wenn man die Show selber sieht. Man hat nicht immer die Chance, die Shows zu sehen, in denen man spielt. Aber wenn man es kann, ist es, glaube ich, super, super wichtig. Und man lernt einfach unglaublich viel. Und außerdem weiß man auch, in was für eine Show man gerade spielt. Und wenn Gäste kommen, wenn ihr kommt, ist auch immer irgendwie schön zu wissen, ja, was ihr eigentlich gerade gesehen habt. Und man sieht es von Backstage nicht. Man hört zwar die Musik, aber es ist einfach nicht das Gleiche. Und ja, wir hatten uns einen schönen Abend zusammen gemacht, wir waren zusammen essen und dann haben wir uns die Show angeguckt und ist auch natürlich was ganz Besonderes, dass wir uns auch abgesehen von der Bühne so gut verstehen. Also, dass wir einfach Spaß zusammen haben können, dass wir reden können über das Leben, dass wir uns in- und auswendig können, dass wir uns in- und auswendig kennen, dass wir einfach so ein gutes Team sind und auch so eng befreundet sind. Das sind nicht alle Duos. Also, es gibt viele Duos, die sind eng. Es gibt auch einige Duos, die sind ein Paar. Wir sind ja kein Paar. Aber es gibt auch viele Duos, die ich kenne, die sind eigentlich nur ein Duo, mehr so eine mehr so Kollegen, Arbeitskollegen, aber sind jetzt nicht so eng befreundet. Und es ist schon echt sehr besonders, dass wir das haben und was sehr, sehr schön ist. Ich weiß, ich wollte Franzis auch schon seit einer Weile mal interviewen für den Podcast. Wird noch kommen, werden wir auf jeden Fall machen. Aber nicht in dieser Folge. In dieser Folge sind wir jetzt, glaube ich, auch schon mit den Fragen durch und mit den Themen durch. Ich freue mich total, was diese nächste Woche mit sich bringt und wie das Projekt weitergeht mit meiner eigenen Show. Das ist nämlich gerade das große, wichtige Projekt. Natürlich habe ich die WM davor und die ist irgendwie so ein bisschen akuter, aber es sind jetzt so die zwei Sachen für dieses Jahr, die so die zwei großen Sachen sind. Und wie cool ist es einfach, oder? Also wie toll. Ich darf dieses Jahr bei einer Weltmeisterschaft mitspielen und ich mache dieses Jahr meine eigene Show. Ah, das ist schon crazy cool. Und in Zwischenzeit bin ich halt in Paris, in meinem kleinen Apartment hier und performe im Moulin Rouge in Paris. Naja, manchmal muss man sich auch echt irgendwie kneifen und denken, was ist denn das eigentlich für ein Leben? Also, wie verrückt, was für schöne Sachen mache ich, darf ich machen, wie toll ist das Ganze? Und klar ist es halt harte Arbeit und klar habe ich da viel für gemacht, aber es ist irgendwo auch vielleicht ein bisschen Glück. Und auch wenn es es nicht ist, auch wenn es wirklich alles meine Arbeit war, ist es trotzdem wichtig, irgendwie das anzuerkennen und auch zu sehen und auch wertzuschätzen. Weil solche Sachen sind echt besondere Sachen und man kann leicht in so eine Routine fallen, wo man denkt so, oh ja, wieder eine Show zu spielen, ich mache jetzt wieder dieses und mache jetzt wieder jenes. Es ist schon was ganz Besonderes. Es ist schon was ganz Besonderes und ich darf hier echt, echt, echt tolle Sachen machen. Und außerdem habe ich noch so eine tolle Menge an Menschen, ihr da draußen, die mich begleiten auf meinem Weg. Ich meine, wie toll, wie schön. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen motivieren. Vielleicht habt ihr irgendwas mitgenommen, so in Richtung Motivation, Ehrgeiz. Ihr dürft mir super gerne eine Sprachnotiz auch schicken. Die habe ich jetzt diese Woche nicht eingebaut, aber sowas ist auch immer wieder schön. Oder sonst könnt ihr mir auch DMs schreiben oder E-Mails schreiben. Ich versuche alles zu lesen, beziehungsweise ich habe im Moment schon noch genug Zeit, dass ich alles lese. Das heißt, ich kriege das schon alles mit und ich freue mich immer von euch zu hören. Und damit wünsche ich euch einen wunderschönen Start in die neue Woche.